Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Andreas Brüggemann und meine Frau Dunja ist da. Wir haben uns etwas afrikanisch angezogen heute. Die Kinder sind gerade hochgegangen, der Johannes und der Jonathan. Und ich wollte uns erstmal vorstellen ein bisschen, wie der Peter schon gesagt hat, auf einmal tauchen da so Leute auf, erzählen was über ihre Arbeit, komisch, ne? Aber als Christen, sagen wir mal, sind wir eine große Familie. Das kann man auch immer wieder erleben, wenn man in der Welt rumreist. Man ist sofort zu Hause. Man hat sofort guten Kontakt mit Menschen, ja. Und die Monika wohnt bei uns im Ort. Ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. So über das Haus bauen haben wir mal geguckt, wie das Haus aussieht. Und dann ist herausgekommen, dass die Monika auch gläubig ist und nach Oberramstadt in die Gemeinde geht. Und so haben wir uns dann ein bisschen kennengelernt. Ich selber bin mit 24 Jahren erst gläubig geworden. Ich komme aus einer nichtgläubigen Familie. Meine Eltern, die waren zwar evangelisch, aber ich glaube, an Weihnachten sind wir auch nicht in die Kirche gegangen, also noch nicht mal an Weihnachten. Und wir haben unser Leben gelebt nach unserer eigenen Vorstellung. Mein Vater war Flugkapitän bei Lufthansa und ich denke, das sind so die Leute, die meinen, sie haben es echt geschafft, ne? Die brauchen keinen Gott, sie haben es im Leben dahin gebracht, wo viele vielleicht sein möchten. Und wir Kinder, für uns war auch immer alles eigentlich einfach. Und so habe ich auch mein Leben nach meinem eigenen Plan gelebt. Nach dem Abitur ging es dann weiter mit Zivildienst, Krankenwagenfahrer bin ich dann geworden. Auch durch so einen Zufall sozusagen. Ich habe mich irgendwie nicht selber um einen richtigen Job gekümmert und auf einmal habe ich einen Brief gekriegt, ja, Sie machen Zivildienst, Krankenwagenfahrer. Ich habe gesagt, naja, auch nicht schlecht. Und durch diese Sache mit den ständig in Kontakt mit Menschen, die in Not sind, die im Sterben liegen, ja, mit Verwandten, die niedergeschlagen sind und auch viele Menschen haben wir in der Gegend rumgefahren, von einem Krankenhaus zum anderen und die haben uns ihr Leid geklagt. Mein Leben lang habe ich für meine Kinder gelebt und geopfert und jetzt geht es mir schlecht. Und keiner kümmert sich um mich. Ne? Die Krankenwagenfahrer waren mehr so die Seelsorger eigentlich, ja. Und das hat mich echt schwer beschäftigt, ja. Die Frage, ja, wofür lebst du überhaupt in deinem Leben? Worum geht's eigentlich? Und ich habe mich dann geöffnet für alle möglichen Sachen, habe angefangen Musik zu machen, Kunst zu machen, habe gedacht, ich könnte schön große Bilder malen. Ich war so in der Szene da in Frankfurt. Hab dann angefangen, auch mit Haschisch zu rauchen. Und es wurde ganz schnell das Wichtigste in meinem Leben. Das hat mich total gefangen genommen. Ich habe alle meine Freunde vernachlässigt, alles vernachlässigt, nur um immer wieder sicherzustellen, dass ich genügend Drogen habe für die nächste Woche. Ja. Und das hat mich ziemlich gefangen. Und zum Glück hat Gott mir nach 3 Jahren nochmal einen lichten Moment geschenkt in meinem Leben, dass ich auf einmal gedacht habe, hey, was hast du eigentlich in den letzten 3 Jahren gemacht? Ne? Nichts, null. Du bewegst dich im Kreis, ja, und du weißt nicht, worum es geht, und deine Gesundheit geht auch zugrunde. Und da habe ich irgendwie so in meinem Herzen geschrien nach Gott eigentlich, ob mir irgendjemand helfen kann, ja. Und es kam ein Abend in meinem Leben, da kam ich gerade von einem Drogendealer zurück, habe ich mir so einen richtig dicken Klumpen Haschisch gekauft und eigentlich wollte ich das aufhören, aber ich habe es trotzdem wieder so was Großes gekauft und dann kam ich nach Hause und ich habe in so einer WG gewohnt, dann habe ich einem Freund dort diesen Klumpen zugeschmissen von den Drogen und habe gesagt, hier, das kannst du haben, ich will nicht mehr. Ne? Und dann wollte ich aus dem Zimmer rausgehen, habe ich gedacht, das kannst du nicht machen, jetzt ist der Monate, wochenlang stoned, ja, du hast ja auch eine Verantwortung. Ne? Dann bin ich zurückgegangen und habe gesagt, hier, das kann ich nicht machen, ich möchte ja nicht, dass du jetzt hier in den Drogen hängst, ne? Und in dem Augenblick kam auf einmal ein helles Licht. Ich weiß nicht, in meinem Kopf um mich herum. Ich bin zu Boden gefallen und ich habe auf einmal gewusst, Himmel, Hölle, Gott, Teufel, das gibt's alles. Das ist Realität, ja. Und ich bin aus dem Haus gerannt. Nachts war das, mitten in der Nacht, durch das Dorf, Kelkheim und Taunus, ja. Und in voller Panik habe immer gedacht, im nächsten Augenblick kommst du in die Hölle, so ungefähr. Ne? Dann hat es irgendwie so zu mir geredet, du musst zurück in das Haus. Bin ich zurück in das Haus gerannt und wollte da wieder rein. Da bin ich durchs Fenster von außen durchs Haus, in das Haus reingesprungen. Und dann bin ich in das Haus reingekommen, dann kam wieder so eine Kraft über mich. Fumm, bin ich zu Boden gefallen. Und ich konnte nicht mehr aufstehen, habe geschrien, mir die Kleider vom Leib gerissen. Und ich habe gemerkt, wie aus mir raus irgendwelche bösen Gedanken gegangen sind. Ne? Ich habe nicht gewusst, was los ist. Ne? Und es hat so ein paar Minuten gedauert. Pupp, war es vorbei. Ich bin aufgestanden, habe mich ins Bett gelegt und geschlafen. Ja? Und die Leute, mit denen ich da gewohnt habe, haben gedacht, die ist total durchgeknallt jetzt. Ne? Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, hey, die ganze Welt hat sich verändert. Und habe so rumgeguckt, wie schön alles ist und so. Und dann bin ich, da war ein Kloster oben auf dem Berg in Kelkheim, bin ich hingegangen, habe ich geklopft, hat so ein Priester aufgemacht und habe ich gesagt, ich möchte gerne bei euch Mitglied werden. Und dann hat er gesagt, der war etwas konsterniert, der hat dann gesagt, so einfach geht das nicht. Dann habe ich gesagt, okay, kann ich vielleicht mal telefonieren? Ja, telefonieren kannst du mal. Dann habe ich gewählt und auf einmal war meine Mutter am Ende vom Telefon. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause gelebt und dann habe ich dir das erzählt und letzte Nacht ist was passiert und dann hat sie gesagt, komm, ich komme sofort und bla bla bla. Und dann hat sie mich abgeholt und ich hatte mich in der Nacht noch ganz schwer verletzt, hier alle Bänder gerissen, weil ich in diesem Panik da gegen so einen Zaun gerannt war und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, haben mich sofort operiert und dann bin ich aus der Narkose irgendwie aufgewacht, da aus der Station rumgerannt und da hing an der Wand so ein christlicher Spruch, da stand drauf, Gott gibt mir die Kraft, die Dinge zu ertragen, die ich ertragen muss, ja, und die Weisheit und wie geht das? Und die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann, ja, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterschreiben. Ne? Und habe ich gedacht, oh super, das ist ein gutes Gebet, das habe ich gebetet. Ne? Und von da an habe ich gewusst, hey, dieses Erlebnis, das war von Gott. Gottes Realität, diese ganzen Mächte und alles, diese Dämonen und das alles, was es so gibt, was man so denkt oder hört, ja, das gibt's wirklich. Himmel und Hölle gibt's wirklich. Und da war natürlich für mich die höchste Alarmstufe, denn wenn es das alles gibt, ja, dann ist es ja ein unheimlich gefährliches Leben hier auf der Erde. Man ist sozusagen ein Spielball vom Teufel und von irgendwelchen Mächten, die man nicht sieht, ja. Und da war es für mich natürlich klar, dass ich mich nur an diesen Gott wenden möchte, den ich da so erlebt habe, ja, und es wurde mir klar, dass es auch mit der Bibel zusammenhängt. Dann habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Also es hat niemand mir von Jesus erzählt oder mich in die Kirche eingeladen oder sowas. Ganz alleine war ich sozusagen. Ich habe dann eine Bibel mir organisiert, habe da so angefangen zu lesen und irgendwie bin ich auf die Stelle gekommen, wo steht, das steht in Matthäus oder auch in Johannes 12, Vers 25, da steht, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ja. Und das hat auf einmal total zu mir geredet, weil mir klar geworden ist, mein ganzes Leben habe ich ja versucht, mich selbst zu verwirklichen. Kunst gemacht, Musik gemacht, in der Welt rumgereist. Ja. Ich habe immer mein Leben gesucht, ne, und habe es nicht gefunden. Je mehr ich es gesucht habe, desto mehr habe ich es eigentlich verloren, ja, weil ich ziellos in der Geldwelt rumgereist bin. Und dann wurde mir klar, du musst dein Leben verlieren und dann wirst du, also mein Leben verlieren für Gott, ja, und dann wirst du deine wirkliche Erfüllung in deinem Leben finden. Ne? Und das hat dann noch eine Weile gedauert, ehrlich gesagt, bis ich jemanden getroffen habe, der mir mal von Jesus erzählt hat. Und dem habe ich dann das alles erzählt und dann habe ich gesagt, wie kann Gott mir denn helfen? Ich habe dieses Erlebnis gehabt, aber ich weiß trotzdem nicht, wie es genau weitergeht. Und dann hat er gesagt, es war im Elisabethenstift in Darmstadt, da hat er gesagt, du kannst Jesus in dein Herz aufnehmen und dass er dein Chef wird. Ne? Dann habe ich gesagt, super, das will ich. Dann haben wir uns so hingekniet und ich habe mein Leben Jesus gegeben und bin seitdem in die Gemeinde dort in Darmstadt gegangen, Ecclesia Darmstadt, viele Jahre. Aber Gott hat es mir dann auch aufs Herz gelegt, Mission irgendwie, Afrika. Ich habe auf einmal immer so gemerkt, hey, Afrika, das wird mal was für dich sein, ja, und habe angefangen dafür zu beten und zu fasten auch viel und obwohl ich noch gar nie da so Kontakt hatte und irgendwann kam mal ein Missionar bei uns nach Darmstadt, der Peter Schneider, der ist in Kamerun, der hat da über seine Missionsarbeit erzählt und habe ich gesagt, super, ich möchte mal gerne kommen, ja, und hat er gesagt, klar, kannst du machen, so ein Mädchen für alles, Kofferträger und Zelt aufbauen, so wie dem Peter, großes Zelt. Und da bin ich ein halbes Jahr in Kamerun gewesen. Dort haben wir im Busch so Einsätze gemacht, evangelisiert, Leuten von Jesus erzählt. Und das war super. Ja, das ist ein Hammererlebnis, mit welcher Hingabe und Passion dieser Mensch dort Gott gedient hat, mit seiner ganzen Familie dort gelebt hat. Ja, diese ganzen Umstände des Chaos, ne? Aber immer wieder, wie Gott einen da durchgeführt hat, und es hat trotzdem alles geklappt. Ja, das war super. Und da habe ich gewusst, das ist es, das ist mein Ding. Und nach dem halben Jahr bin ich zurückgekommen nach Deutschland und dann habe ich so ein anderes Missionswerk angeschrieben, ob sie mal jemanden brauchen, der so Bauprojekte macht in Afrika. Und dann hat sich das ergeben, dass ich für AVC, falls jemand kennt, ja, AVC, der Nehemia-Mission, das ist so ein bisschen, in Nidda sitzen die und die bauen halt Waisendörfer, mal eine Kirche und sowas. Und da haben die mich engagiert als Bauleiter für eine Kirche in Sansibar. Und dann haben wir noch ein Waisenhaus in Dar es Salaam und da in Tansania ziemlich viele Bauprojekte gemacht. Das hat 10, 15 Jahre, immer wieder so 3 Monate, 6 Monate da so Einsätze gemacht, ja. Und dann habe ich irgendwann meine Frau kennengelernt. Und als Single war das natürlich einfach. Da konnte man im Winter immer 6 Monate in Afrika Projekte machen. Und im Sommer habe ich dann 6 Monate hier so als Zimmermann gearbeitet oder als mein Geld verdient. Und dann konnte ich das so eigentlich immer so ganz locker machen. Natürlich dann als Familie wird es nochmal ein bisschen anders, ja. Aber wir haben dann trotzdem, kurz nach der Hochzeit waren wir noch auf einer Bibelschule in Südafrika, haben da ein paar Monate gemacht, dann ist unser zweiter Sohn gekommen, dann haben wir gesagt, okay, wieder zurück nach Deutschland. Aber dieser Traum oder dieser Auftrag, den Gott uns aufs Herz gegeben hat oder mir aufs Herz gegeben hat, in Afrika zu arbeiten, der ist immer aktiv gewesen. Und dann haben wir natürlich die erstbeste Gelegenheit sozusagen dann wieder ergriffen, um als Familie nach Afrika zu gehen und waren dann 2009, so 8 Monate als Familie in Tansania und haben da Missionsprojekte gemacht mit unserem eigenen Verein, weil dieses Bauprojekt mal hier, mal da, das hat sich, als Single war das ganz gut, aber mit einer Familie ist das nicht das, es muss ja immer einen Schritt weitergehen, ne? Und so haben wir den eigenen Verein gegründet, haben eigene Projekte angefangen und da haben wir jetzt mal einen kurzen Videoclip, was wir da so gemacht haben. Danach kann die Duni mal noch mal so erzählen, weil sie hat viel so Seminare gemacht, wie das für sie war. Und dann wollte ich noch kurz was sagen über die Zukunft und über was Jesus eigentlich von uns als Christen möchte, ja.
Der Gemeinde im Namen Jesus. Ich höre jetzt mal auf mit Suaheli, weil sonst habe ich nur einen, der es versteht und einen anderen muss ich übersetzen, dann dauert es ja doppelt so lang. Ja, Andi hat uns schon als Familie vorgestellt und ich wollte jetzt einfach mal erzählen, wie wir da vorgehen in Afrika und wie es so aussieht im Süden von Tansania. Also gerade das Küstengebiet ist zu 95 oder sogar 99% muslimisch. Und wir arbeiten ja da auch hauptsächlich im Küstengebiet, in den unerreichten Gebieten. Also da gibt es wirklich Volksstämme und eigentlich nahezu alle Menschen, die haben noch nie was von Jesus gehört. Die wissen überhaupt nicht, dass man zu Gott in einer anderen Sprache als in den muslimischen Chorälen beten kann. Es ist also eine große Erleichterung, wenn man in den Seminaren die Chance hat, den Menschen davon zu erzählen, dass sie zu Gott in ihrer Muttersprache reden können. Das ist schon eine Offenbarung, die für sie total Neuland ist. Und die Lebensumstände, wir haben es jetzt in dem Videoclip ja so ein bisschen gesehen, die Menschen sind sehr fröhlich und sehr freundliche Menschen. Aber die Lebensumstände, also es ist eigentlich ein Wunder, dass die Kinder lachen und noch so viel Freude haben und da auch mal am Strand spielen oder so. Also die Realität ist häufig, dass es wie so eine lähmende Depression ist, wo sich die Menschen nicht bewegen können, wegen den Krankheiten, wegen der Hitze, wegen schlechtem Wasser. Also die müssen wirklich von den Hand in den Mund leben. Also selbst wenn sie Lebensmittel kaufen und aufbewahren könnten, würden über Nacht die Ratten die Lebensmittel essen. Also sie wachen morgens auf und müssen erstmal gucken, dass sie irgendwas zu essen irgendwo her besorgen. Die Kinder müssen irgendwo das Wasser besorgen, damit sie überhaupt irgendwann mal vielleicht um 12 die erste Mahlzeit und den ersten Tee trinken können. Also das ist bei sehr vielen von den Ärmsten der Armen dort schon die Realität. Und in dem Süden von Tansania, wo wir halt tätig sind, sind schon hauptsächlich halt arme und einfache Menschen. Und wir wollten nicht einfach nur dorthin gehen und predigen und dann wieder gehen, so nach dem Motto, naja, kannst du ja jetzt mal beten und alleine weiter gucken, sondern wir wollten halt die gute Nachricht von Jesus in Wort und in Tat den Menschen näher bringen. Und da wir ein junger Verein sind mit also ganz wenig Mitteln, haben wir gesagt, wir müssen halt irgendwas machen, was jetzt nicht so viel Geld kostet, nicht irgendwie große Kirchen bauen und irgendwie da der Welthungerhilfeprogramm starten, sondern mit dem sozusagen, was verfügbar ist, den Menschen helfen. Und da waren wir auf einem sehr guten Seminar, so über Tropenmedizin und so weiter lehren, sind auch Christen, Anamed heißt der Verein, und dessen Ziel ist es, dass sozusagen natürliche, vorhandene Ressourcen genutzt werden können, dass Menschen damit sich Medikamente herstellen können, und auch Tees gegen schwere Krankheiten und wie sie den Boden aufbessern können und so, was weiß ich, also Hilfe zur Selbsthilfe erleben können. Und das haben wir dann gemacht und haben auch dort Mitarbeiter ausgebildet für diese Hilfe zur Selbsthilfe-Seminare und haben sogar ein Stipendium für die Mitarbeiter bekommen von dem Anamed hier in Deutschland, dass die auch auf noch eine Schulung zusätzlich gehen können. Und wie das so praktisch abläuft bei so einem Seminar ist, dass, weil es ja ein muslimisches Land ist, der Andreas dann vorangegangen ist, um dort in den Dörfern halt anzufragen, ob die eine Schulung haben wollen, und hat mit den Ältesten gesprochen, denen erklärt, dass wir Christen sind und warum wir das machen und dass wir halt auch ein Zeugnis geben, warum wir die Arbeit machen oder was Gott in unserem Leben bewirkt hat, und dann die Dorfbevölkerung schulen in dem Thema, was für das Dorf halt von besonderer Bedeutung ist, ob das Wasserreinigung ist oder Malaria oder Durchfallerkrankungen. Also da gibt es ja ganz viele Krankheiten. Und dann haben wir halt entsprechend diese Aufzucht von den Bäumen und von den Medizinpflanzen auch durchgeführt bei uns am Grundstück direkt. Die haben wir also selber, haben wir uns die Samen gesammelt oder von Deutschland mitgenommen und dann die Pflanzen gezogen. Das sind also alles Pflanzen, die ohnehin dort wachsen, aber von den Menschen häufig durch die vielen Entwicklungshilfeprogramme und die kostenlose Medizin aus Europa völlig vernachlässigt wurden, sodass sie gar nicht mehr wussten, welcher Baum wofür verwendet werden konnte. Und so haben wir dann halt, wenn wir von den Dorfältesten die Einladung bekommen haben, dass wir kommen sollen, bin ich dann hingegangen, normalerweise natürlich mit einem Afrikaner zusammen, weil du kannst ja als Frau nicht irgendwo auftauchen und irgendwas erzählen. Und dann haben wir das auch genutzt, dass der zum einen übersetzt, dass ich am Anfang jetzt auch nicht nur Käse erzähle, sondern dass es auch stimmt, was ich so erzähle. So gerade wenn es um die Dosis geht, ist ja wichtig, dass es wirklich stimmt. Und dann zum anderen wurde der natürlich auch ausgebildet, weil er, wenn er das übersetzt, ja dann irgendwann auch selber die Seminare halten kann. So war das, haben wir das halt durchgeführt, und wir haben dann halt normalerweise genau das gemacht, was dann auch tatsächlich in dem Dorf die größte Not war. Also dafür habe ich dann auch viel gebetet. Und ja, ein Zeugnis würde ich gerne noch geben, weil es ist halt nicht immer glatt gelaufen. Also es war auch mal so, dass die in einem Dorf uns 3-4 Mal hintereinander eingeladen haben. Und als ich dann das vierte Mal dort war, da hatte ich natürlich am Anfang ein bisschen von Jesus erzählt, und das, je mehr die Dorfbevölkerung dann gefragt hat, desto mehr bin ich auf die Fragen eingegangen und habe dann auch schon genauer das Evangelium erzählt. Und dann war es so, dass ich beim fünften Mal dorthin kam und die Dorfbevölkerung, die stand so ganz abseits, hat sich gar nicht gefreut. Normal sind die immer aufs Auto zugerannt gekommen. Und da habe ich schon gedacht, oh, hier ist irgendwas im Busch. Und dann irgendwann nach einer halben Stunde haben sie mir dann endlich, habe ich dann gefragt, nö, sie wollen, und immer so weggedreht. Irgendwann kam es dann, ja, also die Dorfältesten warten im Rathaus auf mich. Sie sind schon versammelt. Naja gut, da wusste ich schon, okay, bin ins Dorf, Rathaus rein, und dann war das wirklich, also wie so ein Verhör. Das war also sehr unangenehm und so ein bisschen beängstigend auch. Und er sagte dann, okay, also ich darf hier nichts von Gott mehr erzählen, ob ich halt, ob ich mich darauf einlasse und dann könnte ich meine Seminare weitermachen. Habe ich gesagt, nee, ich muss aber Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, das kennt er auch, er hätte die ganze Bibel lesen müssen. Als nächstes würde ich ihn jetzt bald noch überreden, dass er auch noch Christ wird. Ich meinte, naja, da kennen Sie ja die Bibel sehr gut, ne? Also das ging über eine ungefähr eine Dreiviertelstunde, dass wir uns ausgetauscht haben, ne? Also die Anklagen gegen mich und dass ich mich halt mit Gottes Wort verteidigt habe. Und irgendwann hat er dann gesagt, naja gut, dann machen Sie halt Ihr Seminar weiter. Und wenn es geht, können Sie ja im Auto beten und wenn Sie halt Gott gehorchen müssen, dann machen Sie es halt so, wie Sie machen müssen. So. Also, nach anderthalb Stunden war ich dann doch da, wo ich sein wollte und bin dann raus und habe mein Seminar gehalten. Und es ging an dem Tag um Schlangen und Schlangenbisse. Die Dorfbevölkerung hatte sich schon vorbereitet auf das Seminar. Und dann ging es nur noch darum, sozusagen, was passiert, wenn tatsächlich eine Schlange beißt. Wie erkennt man die verschiedenen Gifte? Also, ob das ein Herzgift oder ein Gefäßgift ist, an den Pupillen und so weiter. Also, ist ein bisschen länger zu erklären. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann auch noch einen Schlangenstein hergestellt aus einem verkohlten Kuhknochen, der dann tatsächlich das Gift raussaugt. Also das ist, wirkt wirklich. Und ich bin dann nach dem Seminar nach Hause gegangen und zwei Tage oder drei Tage später bekommt Andi eine SMS. Wir sollen wiederkommen und wir müssen unbedingt ins Dorf kommen. Und dann sind wir halt als Familie hingefahren, weil das war schon so ein bisschen beängstigend. Da wollte ich dann nicht so alleine nochmal hin. Und dann kamen sie total freudig auf uns zugerannt und ja, und eure Medizin hilft, euer Gott lebt. Und dann war es wohl tatsächlich so, dass ein Mädchen nur zwei Tage später von einer Schlange gebissen wurde und der Einzige, der anwesend war, war der Sohn vom Dorfältesten und der war auf dem Seminar. Und der hat dann in seiner Not zusammen mit dem Medizinmann genau das gemacht, wie es auf dem Zettel drauf stand, was sie machen sollen. Haben den Stein aufgelegt, das Gift raussaugen lassen und so weiter und so fort. Und das Mädchen ist wohl zwei Tage später schon wieder unter dem Mangobaum rumgesprungen und hat gespielt. Und das war ein Wunder. Normal, die haben die Schlange gesehen, haben sie gesagt, also das Mädchen wäre eigentlich gestorben. Gut, ist jetzt nicht sehr weltbewegend, aber für uns war das schon eine Ermutigung, weiterzumachen, selbst wenn es halt ein harter Kampf ist. Und als wir dann hier auch in Deutschland waren, um uns jetzt wieder vorzubereiten, nach Tansania zu gehen, war es schon auch ein Anliegen in Gemeinden, auch einfach von unserer Arbeit zu erzählen, weil die Finanzen ist das eine, aber das Wichtige ist ja eigentlich, selbst wenn man alles Geld selber nehmen würde, dann hat man trotzdem nicht viele Menschen, die für einen beten. Ja, also das Geld ist natürlich wichtig, aber das Gebet ist auch wichtig. Und da haben wir gesagt, also wir möchten auch gerne, dass halt Menschen, die uns kennen und für unsere Arbeit ein Herz haben, da einfach auch involviert sind und mit auch dafür beten. Weil, ja, was nützt es, wenn ich die Welt gewinne und die Seele dann Schaden nimmt? Also wir brauchen einfach auch Gebet dort in Tansania für die Menschen, dass sie sich bekehren, dass einfach, ja, der Dienst auch von Gott gesegnet ist. Genau.
Also ich möchte nur noch mal kurz zusammenfassen, weil ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Wir gehen da nicht hin und machen irgendwelche sozialen Projekte, ne? Sondern unser Auftrag ist, den Leuten von Jesus zu erzählen. Aber du musst ja erstmal einen Kontakt aufbauen mit denen, ne? Und das sind wirklich 100% muslimisches Gegend, ne? Da kannst du nicht reinspazieren und sagen, ich wollte mal hier eine Kirche aufmachen und mal predigen, ne? Dann wirst du noch gesteinigt. Ich meine, das kannst du auch machen, aber dann, wie gesagt, okay. Aber die Not ist halt so groß in allen möglichen Bereichen, dass unser Projekt da so ein bisschen, meiner persönlichen Meinung, es ist ein sehr gutes Projekt mit der Gesundheitsvorsorge, weil die Leute können sich ihre eigene Medizin herstellen aus den Pflanzen, die sie im Dorf und außenrum haben, ne? Und das stärkt erstmal den ihr Selbstbewusstsein, ne? Weil sonst müssen sie immer von den Westen alles geschenkt kriegen, warten bis Geld kommt, warten bis einer kommt, mir hilft, ne? Jetzt können sie auf einmal sagen, nee, ich gehe selber hin, mach was, ne? Also das ist echt eines der wenigen Projekte, was ich bisher gesehen habe, was wirklich gut ist, ne? Und was auch total gut ankommt, ne? Und dadurch haben wir halt Kontakt mit den ganzen Dorfältesten und sind überall beliebt sozusagen und willkommen, ja? Und dann kommen die mit all ihren Problemen noch, können wir noch einen Brunnen hier bohren und das hier und jenes da, ne? Und dass wir Christen sind, das erzählen wir natürlich allen und dadurch denke ich, erreicht man mehr, als wenn man da sagt, wir bauen jetzt hier eine schöne Kirche und ihr müsst sonntags alle um 10 Uhr kommen. Ne? Das bringt gar nichts. Ne? Das habe ich über Jahre gesehen, wie das läuft. Ja, auch diese Evangelisation. Man kommt eine Woche hin, Riesentamtam. Am Sonntag im Gottesdienst sitzen 3 Leute da, obwohl 20.000 in der Versammlung waren. Das bringt gar nichts. Ne? Man muss nachhaltig da vor Ort sein und die Leute müssen auch merken, dass wir nicht da sind, nur damit die in unsere Kirche kommen, sondern weil wir sie lieb haben und weil wir auch ihre Lebensumstände verbessern wollen. Ne? Und ich möchte noch mal kurz was dazu erzählen. Also ich bin in dem glücklichen Fall, dass ich durch so ein übernatürliches Erlebnis Christ geworden bin, dass ich persönlich Gott erlebt habe, ja, und dass für mich von Anfang an klar war, ich halte mich persönlich an den Gott, ja, weil der ist mir ja begegnet, ja. Warum soll ich in irgendeine Tradition zurückverfallen oder in irgendeine Gemeinde gehen und die fragen, was ich machen soll? Ich kann ja den Gott selber fragen, ne? Und das möchte ich mal sagen, dass Jesus für mich auch, bevor ich gläubig war, durch vielleicht Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht, Jesus war für mich immer etwas Besonderes. Ja? Sein Leben, seine Geburt, seine Reden, alles total übernatürlich. Ja? Die Worte, die Jesus geredet hat, das war nicht von dieser Welt. Das war viel höherer Anspruch als das, was die Menschen reden. Ja? Sein Sterben, seine Wiederauferstehung. Ja? Das ist der einzigste Mensch, den es jemals gab, bei dem sowas eingetreten ist. Wir reden jetzt hier nicht über Buddha oder Mohammed und Jesus auf einer Ebene. Jesus ist was ganz anderes. Ja? Und das habe ich erlebt. Und das möchte ich den Menschen auch erzählen, ja. Nicht geht in die Kirche oder liest das Buch oder macht dieses, ja. Sondern komm persönlich mit Gott in Kontakt, ja. Und dann rede mit Gott und dann wird der dir sagen, was du machen sollst. Weil ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst, ja. Jeder Mensch ist persönlich, hat ein eigenes Leben, ja. Was für mich richtig war, ist für den anderen vielleicht nicht richtig, ja. Aber das Beste, was du machen kannst, ist, dass du persönliche Beziehungen mit Jesus hast. Und sich mal löst von diesen ganzen gesellschaftlichen Formen. Ich meine, das war bei mir auch der erste Schritt, dass ich gesagt habe, auch wenn die anderen das machen, du musst für dich selber Verantwortung übernehmen und musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Und leider möchte ich sagen, oder ich möchte erstmal sagen, die erste Gemeinde, die ersten Christen, die waren ja auch nicht perfekt, ja. Aber die hatten eine unheimliche Passion, Gott zu dienen, ja. Und die haben ihr Leben eingesetzt, volle Pulle sozusagen, und sind losgegangen, haben den Menschen von Gott erzählt und waren auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, die ersten Jünger, Petrus, also das ist jetzt natürlich Kirchengeschichte, das steht nicht in der Bibel, ja, Petrus ist nach Syrien, Türkei und dann bis nach Rom gekommen, wurde dort gekreuzigt, auf eigenen Wunsch, mit Kopf nach unten. Ne? Andreas ging Richtung Osten, Armenien, Kurdistan, Georgien und so weiter in den Osten, wurde auch gekreuzigt. Philippus bis in die Ukraine, wurde auch gekreuzigt. Bartholomäus bis nach Indien, wurde gefoltert und dann später ermordet. Thomas bis nach China, auch ermordet worden. Matthäus, Äthiopien, Persien, gesteinigt und auch ermordet. Ja, das waren die ersten Jünger, die haben die Power noch gehabt, die haben den Auftrag irgendwie noch klar mitbekommen und haben es auch umgesetzt in ihrem Leben. Danach ist leider die ganze Kirchengeschichte, meiner persönlichen Meinung, in Kurzzusammenfassung, etwas abgeglitten in eine Staatsreligion, ja. Dann in ein Machtsystem, wo ja sogar der Papst, meine ich, hat den Kaiser gekrönt. Ne? Danach möchte ich mal kurz fassen, durch die Reformation gab es ja eigentlich einen guten Ansatz. Ne? Und auch dadurch, dass jedermann die Bibel lesen konnte. Aber leider haben die das auch nicht so genau umgesetzt, weil dann gab es noch die ganzen Glaubenskriege und hier und da, wo, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, das hat den Menschen eher davon gehindert, zu Gott zu kommen, als ihm geholfen. Ja? Weil wenn man von Jesus erzählt, das erste ist Kreuzzüge, ne? Kommen dann immer, ja, wie konnte Gott es zulassen, Kreuzzüge und so weiter. Ne? Aber wir leben jetzt in der Zeit, 2000 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde war, Und ich möchte sagen, wir haben die einmalige Gelegenheit, die Bibel zu lesen. Und das ist wirklich, Gott redet zu uns. Es steht ja geschrieben, das Wort ward Fleisch. Jesus ist das Wort Gottes. Wenn ich die Bibel lese, redet Gott eins zu eins zu mir. Ne? Jetzt muss ich das nur noch umsetzen. Und da sind wir leider in vielen Traditionen gekommen, mit vielen Spaltungen, mit vielen Gemeinden, die einen sagen, du musst es so machen, du musst es so machen, du musst es so machen. Das ist leider alles nicht hilfreich, weil was wir den Menschen sagen müssen, ist, du musst eine persönliche Beziehung mit Gott haben. Und du musst persönlich mit Jesus unterwegs sein, ihm nachfolgen und nicht irgendwelchen Menschen, deinem Pfarrer oder irgendwelchen Traditionen. Ja, das bringt gar nichts. Ja. Und deswegen, auch wenn ich in Afrika den Menschen von Gott erzähle, was Gott in meinem Leben gemacht hat, das Zeugnis, ich denke, mehr kann ich ihm eigentlich nicht sagen. Und wenn ich ihm dann noch eine Bibel in die Hand drücke oder ein Neues Testament, dann hat er alle Chancen, den Weg in den Himmel zu schaffen. Ja? Und wenn ich ihn sonntags in meinen Gottesdienst einlade, das bringt ihm erstmal gar nichts. Ne? Er muss ja die persönliche Beziehung mit Gott haben. Ne? Und deswegen ist unsere Zukunft auch weiterhin, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Kirchen bauen, obwohl ich das auch schon lange gemacht habe, oder irgendwelche Denominationen verbreiten, ja, sondern wir wollen den Menschen persönlich erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat und dass sie persönlich mit ihm ein Leben anfangen können und dann eine Bibel noch geben. Das ist meiner Meinung nach ein guter Startschuss, ne? Und das ist unser Plan für die Zukunft auch, obwohl wir natürlich, wie die Duni schon gesagt haben, finanziell für eine Familie ist es jetzt nicht mehr so einfach wie früher. Aber wir haben gesagt, okay, ich muss mich ja auch selber immer wieder prüfen und gucken, bist du noch auf dem Weg? Wir haben jetzt ein schönes Haus gebaut mit einem schönen Grundstück und einem schönen Ausblick und keine Schulden, alles Geld da reingesteckt. Und dann müssen wir jetzt sagen, ja, wollen wir uns jetzt zur Ruhe setzen und jetzt die nächsten 30 Jahre vom Berg runter gucken und sagen, das war's. Und ich möchte es nicht, weil ich habe dieses Erlebnis mit Gott gemacht, ja. Und ich weiß, dass Gott existiert und dass es Realität ist. Und deswegen bin ich auch bereit, alles zu investieren und zu sagen, okay, hier, wir wollen das Wort Gottes verkündigen und nicht hier unseren schönen Feierabend genießen, ne, unsere in Rente gehen mit 50 sozusagen. Und die Welt wartet auf Christen immer noch. Ja, das hat Jesus gesagt. Das Erntefeld ist weiß, ja, aber die Arbeiter sind keine. Ne? Und wenn du nach Afrika kommst, in der Gegend, wo wir sind, da wohnen vielleicht 200.000 Leute. Da gibt es vielleicht 50 Christen oder sowas, ja, oder lass es 100 sein, ne? Die aber noch in fragwürdigen Sachen verstrickt sind, weil die eine sind die Denomination, die andere ist die und die reden mit denen nicht und so. Also das ist nicht unbedingt hilfreich, ehrlich gesagt, was da aus dem Westen auch herübergekommen ist, in die Missionsgebiete. Ne? Also ich sag mal, da steht man als eine Person vielleicht zu 50.000 Leuten, die man vielleicht erreichen könnte. Ne? Und hier in Deutschland ist halt das Verhältnis ganz anders. Ne? Und da ist halt dann immer die Frage, soll ich in Deutschland bleiben? Oder kann ich nicht woanders mehr mit meinem Leben anfangen? Ne? Und das möchte ich euch auch heute Morgen nochmal sagen. Wir müssen als Christen uns jeden Tag eigentlich neu überlegen, bin ich noch auf dem Weg? Folge ich noch Jesus nach? Oder folge ich irgendeiner Tradition nach, der Meinung von meinen Eltern oder von meiner Gemeinde? Ne? Und damit da kannst du dich bei Gott irgendwann nicht rausreden und sagen, ja, die anderen haben es doch auch alle gemacht. Und meine Eltern haben gesagt, es soll bloß nicht in Afrika gehen. Mit den kleinen Kindern noch, ja. Wie können wir uns das antun? Oder meine Arbeit, ich kenne viele Christen, die sind 16 Jahre. Und dann sage ich denen immer, hey Leute, geht doch mal ein Jahr nach Afrika. Macht doch mal ein Jahr Mission für Gott, ja. Und dann guck doch mal, ob Gott zu dir redet. Ne? Nein, ich habe schon noch meine Lehrstelle. Danach will ich studieren und dann gehe ich zu Merck. Ja, also, ich meine, was ist das für ein Leben, ja? Ich meine, mit Gott leben ist wirklich das Coolste, was man machen kann. Und das interessanteste Leben, das kann ich sagen, was ich früher gesucht habe, das habe ich jetzt gefunden. Ja. Das Leben, was wir, was ich geführt habe in der Mission, das ist wirklich interessant und mir macht es Spaß. Ja. Ich fahre gerne so im Urwald rum und bleibe in der Matsche stecken. Und ist zwar bisher noch nicht passiert, ja, aber ich sag mal so, ich finde das interessant und es gibt mir eine tiefe Befriedigung und ich würde das nicht dagegen eintauschen, so ein ganz normales Leben zu führen, wo alles jetzt schon vorgerechnet ist, bis auf die Rente. Ne? Und da möchte ich euch, wie gesagt, auch sagen, ihr müsst einmal stehen bleiben und mal überprüfen, wo stehe ich, was könnte ich auch machen und was sagt Gott gerade zu mir. Ne? Und dann neu entscheiden, ja, weil ihr habt nur dieses eine Leben und lasst euch nicht irgendwie sozusagen was verkaufen, was eigentlich gar nichts bringt. Ne? Das schöne Leben, was die Welt uns verspricht, das ist nichts gegenüber dem, was Gott uns bietet. Ja? In diesem Sinne, Amen.